Pension Alcatraz. Der Blick durchs Gitter. Mit Tina Voss und Dietmar Wischmeier.
Folge 5. Und immer wieder aufstehen.
Wir sind's wieder, Dietmar Wischmeier und Tina Voss, die alten Leute aus dem uralten Podcast, der früher mal Stundenhotel hieß und jetzt anders heißt. Also, was machen wir heute? Hast du einen Vorschlag?
Ja, ich höre direkt wieder auf, weil die alten Leute mit ihrem uralten Podcast?
Ja, das ist doch alt im Sinne von weise, bedächtig, kontrolliert, nicht so im jugendlichen Übereifer, hitzig, cholerisch, sondern wir sind gesetzt halt. Wir machen das ja schon ein paar Jahre.
Man merkt, dass du verheiratet bist. Du kannst relativ schnell umschwenken in deinen Ausreden.
Wer hier wohl noch verheiratet ist.
Ach, das lassen wir mal. So, da kommen wir mal zum Thema. Wir haben ja in unserem Podcast ein paar Sachen verändert, aber eine Sache ist gleich geblieben. Ich bereite dir Nahrung zu. Da aber alle Steckrübenrezepte jetzt mittlerweile durchgebacken sind, habe ich mich aufs Mittagessen eingeschossen.
Da kann die Steckrübe natürlich auch eine herausragende Rolle spielen, gerade im Mittagessen. Ich habe das als Kind essen müssen. Da gab Steckrüben durcheinander mit Schweineersatzteilen, also Füße, Ohren, Schwänze. Und die habe ich mit meinem Bruder geprügelt darum, wer den Schwanz abknagen darf, weil die hatten noch so Reste an Fleisch. Der Rest anders war ja nur Knorpel und Knochen.
Jetzt habe ich Bilder im Kopf.
Ja.
Und die wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich bin nur pflanzenbasiert geworden, damit ich nicht daran denken muss, wie du Schweinepimmel isst.
Wenn jemand sagt, ich bin pflanzenbasiert worden, ist das ein schöner Ausdruck von ich bin tot und lass mich humifizieren, oder wie das heißt, wenn man in der Erde sich vergraben ist.
Und die Vorstufe ist, ich ernähre
mich. Oma ist jetzt auch pflanzenbasiert.
Ja, klar. Das gefällt mir ja, gut, ja.
Das ist ein schönes Wort für verwesen, ja. Also was gab es heute an Verwesendem?
Es gab zuerst ein Süßkartoffelchili mit schwarzen Bohnen und einem Hauch Kakaopulver. Und dazu gab es Bulgur. Hast du artig gegessen?
Ja, gar nicht gemerkt, dass es Bulgur war, weil irgendwie so eine Sättigungsbeilage, hätte man früher gesagt.
Ja, kann man doch immer noch sagen. Ja. Und das zweite waren Weißbohnen, Tofu-Bällchen angebraten mit Seidentofu, Curry, Kokosmilchsoße.
Gut, das muss man sich jetzt nicht alles merken. Es schmeckte sehr gut.
Oh, warte, nochmal.
Es schmeckte sehr gut.
Ich habe Angst, dass die Aufnahme...
Da kam noch ein Komma.
Nee, schmeckte sehr gut. Punkt.
Aber ich frage mich immer, woher nimmst du den Elan, so einen Aufwand zu treiben, um reine Nahrung herzustellen?
Dietmar, nur für dich.
Ach so, jetzt verstehe ich's. Das hat natürlich Sinn.
Zweimal im Monat bereite ich mich in der Woche darauf davor vor. Erst überlegen wir uns ein Thema. Und wenn sicher ist, wann der Tag steht, fange ich an einzukaufen, Bohnen einzulegen, was man alles macht. Und dann gibt es dieses feudale Essen. Das gibt es sonst bei uns nicht. Wenn du weg bist, gibt's
Pommes. Da gibt es den ganz normalen Scheiß, den so der Lieferando und solche Leute vorbeibringen.
Ja, und weißt du, warum das so ist? Weil manche Leute müssen ja noch arbeiten. Bin ich die Meisterin der Überleitung?
Nein, ja. Wie darf man dich jetzt nennen? Bist du eine vegan Gelesene, muss man jetzt auch schon so sagen? Man muss ja alle heute lesen. Man darf ja auch nicht mehr Migrant sagen, das sind ja migrantisch Gelesene.
Verstehe ich nicht.
Also, das ist so. Das ist ja, okay. Alles, ich erkläre es mal. Ja, ich
wenn du so sagst, von beiden. Okay, dann ist
ja,
es immer so.
Das kommt jetzt ein riesiger
Sprache,
Exkurs.
Anderer Intellekt, Kindergarten. Okay, wie erkläre ich es einem Vierjährigen?
Und wenn ich zu dir sage, na du alter Veganer, dann ist das ja von mir eine Zuschreibung auf dich, die du vielleicht gar nicht so für dich richtig findest. Könnte ja zumindest sein. Also du wirst nicht gefragt, weil ich dich benenne und dich einordne in eine Schublade. Um das deutlich zu machen, sagt man heute bei allem, die man mit einer Zuschreibung adressiert, Gelesene. Also ich sage nicht mehr, du Migrant. Weil ich halte ihn für einen, vielleicht findet er sich selber gar nicht so. Deswegen sage ich der migrantisch Gelesene, also der von mir so Gesehene.
Also, ich bin ja gar nicht mehr so jung, das heißt, ich habe ja auch schon ein paar Sachen erfahren und ich bewege mich in einer ähnlichen Welt wie du, also sprich Deutschland, Niedersachsen, fangen wir so an. Ich habe das noch nie gehört.
Ich schon ganz häufig, ja. Also ich lese ja auch so ein woges Zeug und deswegen sagen die das alle so.
Welches ist denn das woge Zeug?
Hannoversche Allgemeine.
Dann kam das bestimmt in der Frage des Tages dran.
Ja, glaube ich auch.
Aber der vegan gelesen?
Ja, das ist so jemand, weil ich die Zuschreibung deutlich machen werde in dem, was ich sage. Und nicht einfach nur sagen, na du Veganer.
Was hat es denn mit gelesen zu tun?
Gelesen heute ist auch so ein modernes Wort für etwas versuchen zu begreifen. Also man kann ja auch einen anderen Menschen lesen. Heute kannst du alles lesen. Keine Sau liest mehr ein Buch, aber man liest andere Menschen. Oder ich habe den Hund gelesen, ich weiß, was er meinte, mitten in den Salon kacken. Ja, hat er was mit gemeint? Ich habe es gelesen. Es ist Quatsch. Es ist alles, was hier sowieso auf diesem Erdenrund mittlerweile passiert, ist der letzte Blödsinn. Aber ich muss zumindest wissen, was Blödsinn ist, sonst verstehe ich ja gar keinen mehr, wenn mir jemand sagt.
Deswegen liest du diese Sachen, damit du weißt, was andere für einen Unsinn sagen und darauf reagieren kannst.
Ja, ich möchte jetzt auch als alt und weiß gelesener Mann adressiert werden.
Weißt du, wie du mich bezeichnen kannst?
Ja, bitte?
Tina?
Tina! Ja, das ist neutral, ja. Das stimmt. Oder ist es eine Abkürzung für irgendwas?
Nein, es ist leider alles, was meine alles, Eltern was an Namen für mich übrig hatten.
Ja, also es ist Four-Letter-Word, das deine Eltern noch gerade zusammengekriegt haben.
Das andere, ja. Und jetzt ist es ja so, früher wurde viel gearbeitet, man hatte wenig Zeit. Und deswegen ist mein Name auch so kurz geworden, weil ich komme ja aus einem preußisch-protestantischen Haushalt und da war keine Zeit für Katharina, Friederike, Maria Voss, Tina.
Wenn ich meinem Opa erzählt hätte, er käme aus einem preußisch-protestantischen, hätte er mich gelyncht, weil er hat den Sieg Preußens 1866 über Hannover nicht akzeptiert.
Also eine Art früher Reichsbürger?
Nein, er war Deutsch-Hannoveraner. Also er war in der Deutsch-Hannoveranischen Partei. Die gab es damals noch. Die gab es auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, obwohl es Hannover schon seit einem Jahrhundert nicht mehr
jetzt
gab.
Jetzt ist es ein Pferdezuchtverein, ne?
Nein, ich glaube nicht. Die ist aufgegangen in irgendeiner anderen Partei. Ich weiß aber nicht, in welche. Die haben sogar mal den Ministerpräsidenten gestellt in Niedersachsen, was es alles gab. Moment, heute gibt es kaum noch die SPD. Früher gab es noch ganz andere Parteien.
Es gibt ja immer wieder neue.
FDP? Nein, die gibt es auch schon nicht mehr.
Im Moment gibt es die noch, die dürfen nur nicht überall mittouren. Volt gibt es jetzt?
Volt, was ist das nochmal? Das ist eine Stromerzeugerpartei?
Wollt ihr alle mitmachen, ist so der
Ach so, Punkt. Aber wird da mit V geschrieben. Also es ist das Legasthenische Mitmacherpartei. Legasthenisch Gelesene.
Also ich glaube, mich zu erinnern, ich mache ja vor jeder Wahl den Wahlomat. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass das, was sie wollen, jetzt erstmal nicht so abstrus war.
Ewiges Leben?
Nee, das war jetzt auch nicht die, also es war nicht die Grauen Panther, wobei das ja auch nicht blöd ist.
Die auch wenn nicht mal die Grauen Panther wollen ewiges Leben, obwohl ich es bei denen ja verstehen würde.
Die sind schon mindestens schon da, wo man drüber nachdenken könnte. Mhm. Nee, also es waren irgendwie so ganz vernünftige, normale, bisschen modernere Ansätze. So. Aber in dem Moment, ich habe so ein Bulimie-Lernen vor Wahlen. Ich gucke mir das alles an, entscheide und vergesse es direkt danach wieder.
Und der Wahlomat, spuckt der das aus, von dem du dich selber auch glaubst, dass du das wählen würden solltest?
Ja, der vergleicht ja, sagen wir mal, 60 oder 70 Thesen von Parteien, wie die zu bestimmten Sachen stehen. Zum Beispiel ein Klassiker, Marihuana gehört legalisiert, Migration muss beendet werden, die NATO soll größer, kleiner werden, all solche Sachen.
Jetzt weiß ich mal, was eine Suggestivfrage ist, ja. Das ist doch der letzte Schwachsinn. Ich kann zu dem Wahlomaten nur sagen, was, wer hat das denn nochmal gesagt? Das war so ein schlauer Sprung, jetzt wir vergessen, wer es gesagt hat.
Dann war er nicht von dir, wenn es
Harald Schmidt, doch Harald Schmidt hat es gesagt. Er hat den Wahlomat gemacht und bei ihm wäre rausgekommen AfD und Grüne. Und über die Grünen da sich echt erschrocken.
Das ist aber mehr so, weil
es Harald Aber es ist eine schöne satirische Haltung, wie man zu diesem Schwachsinn, diesen Suggestivfragen. Sind sie eher für Marihuana legalisieren und so? Mir ist das scheißegal. Ja.
Das kannst du dann hinterher kann man auch gewichten.
Ach, gewichten.
Ja, ich habe zum Beispiel bei Marihuana und so zwei, drei anderen Sachen, ich muss leider auch sagen, so bei der Schulreform und so habe ich auch gesagt, ist jetzt für mich nicht so wichtig, für mich persönlich. Und dann kam so Wahlempfehlung raus. Mhm. Ich bin echt ein Weichei, muss man sagen.
Kam die mit deinem Selbstbild überein oder ist dein Selbstbild irgendwie doch anders?
Ich bin vier Persönlichkeiten in eins, so kann man zusammenzählen. Ja, im Grunde kann ich alle Parteien wählen, weil jeder hat ein bisschen davon, außer die Blauen. Die, also da finde ich, da habe ich eine Position mit denen gleich, aber das war irgendwas, was auch alle wollen.
Das ist erschrecklich, dass man mit denen natürlich auch einiges gleich haben kann. Warum auch nicht? Ich meine, die sind ja, wenn sie keine Partei wären, die sich auf große Wählerschaften appreziert, dann müsste sie auch einiges mit meinen gemeinsam haben. Ist ja logisch. So. Unser heutiges Thema ist aber gar nicht Wahl, sondern die Arbeit, weil wir arbeiten ja in einem Podcast-Unternehmen, in dem wir Podcasts herstellen. Aber ansonsten arbeiten wir gar nicht. Ich habe mir mal gefragt, wie haben wir
Was? Und ansonsten arbeiten wir gar nicht?
Du arbeitest nicht mehr. Ich bin Rentner offiziell, arbeite aber auch noch. Du arbeitest auch noch zwei Tage die Woche, ne?
Ja.
Ja, das ist doch schon viel.
Und den Rest, da bin ich quasi Schüler. Ich bilde mich weiter.
Und meinst sonst arbeite ich. Meinst du, das hat noch Sinn in deinem Alter?
Das bin ich tatsächlich schon mal gefragt worden, warum ich mir das noch antun würde.
Ja?
Ja. Wissen ist ja...
Was antwortest du auf solche Fragen? Sind ein bisschen unverschämt.
An deiner Stelle würde ich es auch nicht mehr machen, aber bei mir lohnt es sich noch.
Das sagst du denen? Mhm. Und wenn die jünger sind als du?
manchmal hat das nichts mit dem Alter, sondern mit dem Intellekt zu tun. Das sage ich natürlich nicht bei dir, ich bin nicht wahnsinnig, aber da reicht schon.
Also das Älterwerden hat ja damit zu tun, dass die Leute in der Umgebung immer unverschämter werden. Die nennen dann, na alter weißer Mann, wie geht's so? Ich sagte, ich bin noch nicht vom LKW überfahren worden in meinem Alter. Dir steht's noch bevor, wer weiß.
Oh, da ist aber eine viel Transferleistung drin.
Ja, das ist auch wieder eine intellektuell herausfordernde Antwort.
Komm zurück zur Arbeit, weil ich arbeite noch.
Ja, ich habe mir gefragt, wie hat uns diese Geißel überhaupt erreicht? Warum arbeiten wir überhaupt? Und da bin ich auf das Neolithikum gekommen.
Kannst du den nicht gebildeten Hörern noch sagen, was ein Neolithikum ist?
Das ist die Steinzeit. Ach so. Die jüngere Steinzeit, der Neolithikum.
Das ist so, wie Ärzte manchmal reden. Ne? Man kann es ganz einfach sagen, aber man kann, wenn man es einfach in andere Wörter kleidet, das ist ein bisschen schwieriger.
Ja, es ist so ein Fachbegriff geworden. Die neolithische Revolution ist so ein Fachbegriff geworden für die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht vor 11.000, 12.000 Jahren.
Die Frage wäre jetzt auch gewesen bei der neolithischen Revolution, gegen wen haben die denn schon revolutioniert?
Aber gegen die Natur. Das war der Anfang von allem Untergang. Wenn man sich überlegt, dass so ein, vorher gab es ja Wildbeute, also die haben Tiere gejagt und die Frauen haben Bären gesammelt, ne? Also Bären, ja. Und die haben ungefähr 3 Stunden gebraucht, um ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Den Rest haben sie irgendwo rumgelegen und haben sich an Eiern gekratzt oder sonst wo. Und als dann diese neolithische Revolution kam, also man plötzlich Pflanzen züchtete und Viecher gezähmt hat und bei sich im Haus aufgenommen haben, dann mussten die den ganzen Tag malochen. Die hatten ja keinen Trecker, muss man sich vorstellen. Wie kann man so blöd sein, Ackerbau erfinden, ohne einen Trecker zu haben? Die hatten nicht mal Gummistiefel. Die sind in dieser Scheiße rumgelaufen.
Und kein GPS. Nichts.
Nichts. Die haben mit so einem Hakenflug, also die Frau vor den Flug gespannt und haben dann die Krume aufgelockert.
Das sieht zwar ähnlich aus, aber ich glaube, es war das Pferd oder der Esel, was immer man
Pferd hatten die noch gar nicht. Die haben die ersten Tiere, die gezähmt waren, waren Rind und Schaf. Pferd kam relativ spät.
Dann war das Rind.
Vor dem Fischer war doch der Hund. Der Hund war das Erstgezähmte.
Da behaupte ich immer, dass die Hunde es, die sich den Menschen angenähert haben, nicht umgekehrt. Weil für das die Hunde ist es doch eine großartige Situation, immer
an
so einem Wirtstier dran zu hängen.
Ja, das ist der große Unterschied. Das finde ich überhaupt was, wenn man sich das auf die Domestikation von Tieren anbetrifft. Der Hund ist ja vom Wildbeuter schon gezähmt worden, also von den Jägern. Die haben zusammen zur Jagd. Und wer hat nach Erfindung des Ackerbaus, welches Tier ist da zum Menschen gekommen? Die Ratte.
Oh, ich hätte jetzt noch gedacht, vielleicht das Huhn?
Das Huhn ist relativ spät in Indien überhaupt gezähmt worden. Also die ersten Tiere, also nach dem Huhn kam tatsächlich die Ratte. Die ist als Kulturfolger, würde man heute sagen, weil die ist ja nicht freiwillig gezähmt worden, sondern die ist bei den Kornspeichern der Ägyptern eingewandert und hat die leer gefressen.
Aber das war doch dann so, dass man die Ratten früher dann eher blöd fand, ne?
Also die fand man ziemlich blöd.
Ja, beim Hund ist ja so, dass man sagt, komm, ich füttere dich. Bei der Ratte geht man ja nicht hin und sagt, hier ist der Kornspeicher.
Ja, du weißt ja, das mit den Tieren ist das so. Die einen will man, die anderen kommen so. Ich glaube auch, niemand hat sich danach gesehen.
Das ist wie mit den Männern im Leben.
Und den Frauen. Dass der Waschbär bei uns einrückt, will auch keiner. Ist trotzdem da, so ist das halt. Der hat sich selbst gezähmt und ist zum Kulturfolger genannt. Wie die Nilgänse auch, die Stadtgewässer zukacken. Es gibt so ein paar Tiere, die hier eingewandert sind, die Moddergrundel oder irgend so ein komischer Fisch, der den Rhein aufmischt.
Das klingt wie ein Nachnamen aus einer alten Sendung von dir. Guten Tag, Moddergrundel.
Ja, stimmt. Oder ja, Kalkofer hat solche Namen immer erfunden. Nicht gar
guck
nicht
mal, jetzt hast du einen erfunden.
Ja, also ist das mit den Tieren gezähmt worden. Die ersten Haustiere, die man da fressen konnte, waren das Schaf. Das ist relativ früh gezähmt worden. Schaf und Ziege. Warum? Mehrnutzungstier. Also du konntest das Schaf melken, dann konntest du noch die Wolle abschneiden und dann erst fressen. Das Schwein hingegen ist im Orient ja tabu. Die fressen ja kein Schweinefleisch. Nun denkt man, was soll das? Anstellerei schmeckt doch. Aber nein, dann gab es die Theorie, dass sie das wegen den Trichinen nicht gemacht haben. Das haben aber nur Leute geglaubt, die nicht wussten, dass die Trichinen im Altertum noch gar nicht bekannt waren. Die ist erst im 19. Jahrhundert entdeckt worden als jemand, der im Schwein lebt. Das Schwein ist deswegen...
Jemand, der im Schwein lebt.
Das Schwein ist denn nicht gezähmt worden im Orient, weil es ein Nahrungskonkurrent ist. Das Schwein frisst die gleichen Sachen wie ein Mensch. Und nicht die Sachen, die der Mensch nicht verdauen kann. Also Rind und Schaf, die können ja harte Pflanzen fressen, die
der
Mensch
nicht
können.
Wir haben mal über, generell über... wie heißen die Dinger? Ich hab's nicht. Was im Gras ist, was aber die Kühe wegen ihrer 4 Mägen verdauen können.
Ja, diese...
nicht Kohlenhydrate, komplexe, nee.
Ja, also Mehrfachzucker, ne? Zellulose.
Zellulose, Monosaccharide, Polysaccharide, Oligosaccharide.
Megasaccharide, ja.
Mega. Waren wir schon noch bei der Arbeit?
Ja, die Arbeit im Neolithikum. Warum haben wir die ganze Arbeit davon? Mit Ackerbau und Viehzucht musst du natürlich was tun. Du musst ständig diese Scheiße da bestellen, den Acker und umwühlen und so. Damit ist das ganze Elend aber angefangen. Denn dadurch, dass du Acker betreibst, hast du ja Eigentum, das du verteidigen musst.
Wie würdest du denn, wenn du nochmal an der Schwelle stehen könntest im Neolithikum, also in der Steinzeit, was würdest du tun?
Ich würde das sagen, ich brauche kein Smartphone.
Das sagst du ja heute noch, aber.
Ja, das ist die gleiche Situation von heute. Also warum haben die das dann gemacht? Gut, im Orient, einer der Gründe war, die haben ihren Wildbestand natürlich gezähntet mittlerweile, also die Großtiere, die es früher gab. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es noch in Ägypten Elefanten gab. Also kleine Elefanten waren auf Inseln im Nil vorhanden, da gab es noch den Barbarlöwen, also einen Riesenlöwen und sowas. Und Antilopen gab es in der Negev und Wildesel, das haben sie alles aufgefressen, weil zum Beginn des Holozäns, vor 11.700 Jahren etwa. Da begann die Warmzeit, also damals hieß es noch nicht Klimawandel, sondern Warmzeit.
Ist eine Warmzeit jetzt das Klima, was wir jetzt haben?
Nee, wir sind immer noch in der Warmzeit, in der gleichen Warmzeit, die wird nur immer wärmer, dummerweise. Aber dadurch sind ganz viele von den Tieren ausgestorben oder durch Bejagung zu Ende gegangen, musst du dich überlegen. Also du kannst natürlich einen Mammut oder eine große Gazelle oder sowas jagen, hattest die ganze Familie eine Woche lang zu fressen. Dann gab es nur noch Karnickel oder irgendwelche Ratten. Da musstest du auch genauso viel hinterherlaufen, aber war
die
nicht
Ausbeute
so.
Ausbeute war nicht,
ja,
so
war nicht ergiebig. So. Mussten sie was einfallen lassen und dann haben sie den Zeug kultiviert. Also haben sie die gezähmt und selber im Schlafzimmer großgezogen und hat so alles was gemacht. Dann hattest du den Kram und dann musst du plötzlich Eigentum verteidigen, weil die anderen wollten natürlich weiter die Schafe, die du gezähmt hattest, als Wild jagen. Also was der Wolf, dem Wolf kannst du auch nicht machen. Ey Alter, du musst mal ein anderes Erlössystem hier bei dir einführen. Du musst den Kram, den du fressen willst, selber aufziehen. Macht er nicht, ne? So ist es halt. Und die Frauenraub war auch plötzlich da. Also Frauen waren Besitz.
Oh, also das heißt, als man noch unterwegs war als Jäger, waren die Frauen frei. Und als Ackerbau und Viehzucht anfing, waren die Frauen Besitz?
Ja, die Frauen waren plötzlich Besitz, weil sie ja für die Vervielfältigung der Bevölkerung das Nadelöhr sind. Also ein Mann kann ja ungefähr 80.000 Kinder haben, eine Frau maximal 10 bis 15, würde ich sagen. Also die waren das Nadelöhr der Fortpflanzung. Und Fortpflanzung brauchte man alleine, um auch Arbeitskräfte wieder zu haben, die dann auf dem Acker schufteten. Das war alle ein ewiger Teufelskreis, in dem man sich da begeben hatte. Es gab Kriege, Massenvernichtung, Beginn der Entfremdung. Man musste plötzlich Sachen machen, wo man keinen Bock hatte. Das fing damals alles an. Es war nicht mehr so, es ist ja vielleicht auch heroisch, einem Kudu oder einer Antilope nachzurennen und sie zu erlegen, Erfolgserlebnis, alles geil, aber 10 Stunden am Tag diesen scheiß Acker umzuölen, das ist doch kein Erfolgserlebnis. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, mir musst du nichts erzählen, das macht keinen Spaß.
Nein.
Nein. Nein. Nein, nein, nein. Also ich würde wieder zurück, du hast ja gefragt, wenn du die Wahl hättest, ich würde zurück, ich wäre lieber Wildbeuter. Das ist auch nicht schön, also ich weiß nicht, das Jagd auf das Mammut ist kein Ponyhof, ne? Und nur mit Flitzebogen.
Ja, nur mit Flitzebogen und dann musst du ja so dramatisch, also bist du das zerlegt hast, so ein Mammut?
Weil du keine richtigen Messer hast, die haben das immer mit so Steinklingen,
ja,
ne?
Ja,
das war immer Schrapperei.
Nein, nein, nein. Nein. Also ich will da generell nicht mit zurück. Aber gut, wir kommen über die erste Arbeit von den Jägern hin zu den Ackerbauern im Neolithikum. Und wo sind wir jetzt gelandet?
Ja, wo sind wir jetzt gelandet? Also da gab es ja noch so eine leichte Zwischenphase, würde ich sagen, nämlich die Verdichtung der Arbeit im 19. Jahrhundert mit der industriellen Revolution. Das war ja nach der neolithischen die zweite große Menschheitsrevolution, wo sich die Arbeit nochmal dramatisch geändert hat.
Adam Smith,
ja, der hat das auch beschrieben, aber er hat auch der Marxismus ist ja auch entstanden und der Sozialismus.
Das sind alles keine TH-Wörter, das kann man ganz normal.
Sozialismus ist kein TH. Nee.
Nein, das ist
anders. Ja, also das ist die industrielle Revolution, hat Wanderimmigranten reingebracht. Das ganze Ruhrgebiet ist mit Polen aufgestellt worden. Die mussten dauernd im Bergbau unten arbeiten. Das gab es übrigens auch schon in viel früher. Also der Bergbau ist ja schon entstanden vor 1000 von Jahren. In der Bronzezeit haben die schon nach Zinn gewühlt irgendwo und Kupfer. Es war alles sehr unbefriedigend, was die so gemacht haben. Also hättest du im 19. Jahrhundert leben wollen?
Nein, auf keinen Fall. Also allein dieses Thema, oder? was die Krankenkassen, wann sind die entstanden? 1891 oder so? Da hat man das erste Mal gemerkt, dass man die nicht immer alle wegschmeißen kann, wenn sie krank sind, sondern dass man da Fürsorge betreiben muss, bis es überhaupt so weit kam, dass Sonntag war, glaube ich, immer frei, ne?
Ja, das glaube ich schon. Ja. Das hat was Christliches, ja.
Aber das, nee, ich glaube, das war eine harte Arbeit. Und erst in der Zeit hat man ja angefangen, dass man von der Arbeit Urlaub braucht. Also mit der Industrialisierung kam ja auch das Thema, dass es Freizeit geben muss neben Arbeitszeit. Früher war das alles eins. Also bei deinen Freunden im Neolithikum, die sind ja auch nicht mal eben mit ihrem Säckchen ins benachbarte Örtchen gegangen und haben sich da auf dem Campingplatz.
Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Dadurch, dass man
Freizeit... Oh, das kann ich nicht sagen.
Zweischneidiges Schwert. Dass man Freizeit eingeführt hat, heißt, dass es Arbeit gibt. Also ich weiß, die Einteilung des Lebens in verschiedene Aggregate ist nicht unbedingt ein Vorteil. Ich weiß, dass meine Eltern, die wussten nicht, was Freizeit ist. Die hätten, wenn ich gesagt hätte, es gibt Freizeitparks, die hätten dieses Irrenhaus oder was. Und die haben ja auch keinen Urlaub gemacht, weil die Arbeit auch nicht so verdichtet war. Da war das, ging alles so eins in eine über. Ob dann die 16 Stunden des Tages wurden irgendwie rumgebracht, teilweise Arbeit, die haben aber auch stundenlang nur irgendwo mit jemandem gesessen und dummes Zeug geredet während der Arbeitszeit. Das ging alles so einfach.
Ja, und das hat sich verändert mit der industriellen Revolution. Ja. Dass man neben Arbeit auch Freizeit haben muss. Aber da ging es dann zum Beispiel auch los, dass man in den Urlaub, ich glaube, damals war es immer Italien, ne? War das nicht das Sehnsuchtland in den 60ern?
Ja, aber das war schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Im 19. Jahrhundert gab es keine Sehnsuchtsländer. Da war man froh, wenn man nicht arbeiten musste.
Dann war das Sehnsuchtland.
Ja. Das Interessante daran ist, wenn etwas richtig scheiße ist, ne? Also wirklich keinen Spaß macht und glaube Industriearbeiter auf der Zeche Elend in Bottrop im 19. Jahrhundert hat keinen Spaß gemacht. Oder im Hüttenwerk die Stahlbramme mit dem Haken auf irgendwo rausziehen und das 12 Stunden am Tag. Das hat alles keinen Spaß gemacht. Und immer wenn es richtig scheiße ist, setzt die Verelendung ein. Die Verheldung. Also nicht umsonst ist der Sozialismus entstanden im 19. Jahrhundert, als es richtig scheiße war. Also der Arbeiter als Held ist entstanden im 19. Jahrhundert, als der Arbeiter kein Held war, sondern ein armes Schwein.
Und warum ist das dann entstanden?
Ja, das Vorbild war das Soldatische. Der Soldat oder der Krieger ist in allen Kulturen auch immer als Held gesehen worden, weil er sein Leben verliert. Und das ist ja an sich freiwillig, macht das ja keiner. Also du ziehst in den Krieg und die Chance, dass du wieder zurückkommst, ist maximal 50-50. Da denkt ihr, mach ich nicht, denkt ihr, bin ich blöd. Ja, und da sagt, aber wenn du zurückkommst und du bist tot, dann bist du ein Held.
Also das Konzept hätte mich auch damals nicht überzeugt. Genau wie mit den ganzen Jungfrauen im Paradies und so. Aber das ist ja nur ein Übersetzungsfehler, wie du schon mal gesagt hast.
Ja, aber es funktioniert. Also das funktioniert ja noch heute. Die russischen Soldaten, die im Ukraine-Krieg gefallen sind, werden ja auch als Helden von ihren Familien geehrt.
Ja, aber was hat man davon?
Der Typ selber nix. Ja. Aber er funktioniert.
Muss einem doch einleuchten.
Nein, das leuchtet dir nicht ein. Es leuchtet ja auch, der ganze Sozialismus ist ja so aufgebaut. Du kennst ja noch aus der DDR diese Arbeiterdenkmäler, die Helden der Arbeit. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Einem Arsch, nichts steht still. Dein starker Arm ist verfault, wenn du da lange arbeitest. Das ist alles dummes Zeug, wenn was die da gemacht haben.
Alle Räder stehen still, wenn dein starker
Arm. Das ist so ein Gewerkschaftsspruch, ja. Also klassischer sozialistischer Spruch.
Moment, Gewerkschaftssprüche sind für mich ganz klassisch. Wir haben uns jetzt auch unseren Schluck
aus der Pulle. Wir sind es wert.
Nein, wir haben uns jetzt auch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle verdient.
Du, die Gewerkschaften heute in der Bundesrepublik sind nicht vergleichbar zu den Arbeiterbewegungen des 19. Jahrhunderts. Denen geht es ja heute, wie man das auch immer sehen will, im Vergleich dazu ja noch Gold. Die kämpfen um ihren Anteil am Kuchen, das ist auch okay. Warum soll nicht jeder um seine Interessen kämpfen? Aber die kämpfen nicht ums nackte Überleben, wie die Arbeiterbewegung im 19.
Aber
Jahrhundert.
Aber wenn man mal so eine Tarifverhandlung verfolgt, dann denkt
dann
man...
Die kämpfen ums nackte Überleben, ja, das stimmt allerdings.
Die kämpfen am Ende vor allem ums Wachbleiben, wenn sie morgens um 3 denken. Also ich glaube, die trainieren das auch, ne?
Ja, nicht pissen müssen. Das ist, glaube ich, einer der Haupt... Die Blasen...
Das wäre für mich jetzt nicht so ein Problem, da geht man ja danach wieder rein, aber wenn du halt mit dem Kopf auf den Tisch liegst und schläfst und alle entscheiden,
ja, das ist blöd, das sollte man nicht machen. Interessant finde ich, dass mit der Verdichtung der Arbeit im 19. Jahrhundert, also wo die wirklich richtig scheiße wurde, ne, also auch im Mittelalter Bergbau wahrscheinlich auch blöd, aber Industriearbeit irgendwo im Ruhrgebiet, nee, also das will man wirklich nicht. Und dass damit einerseits die Heroisierung der Arbeit zusammenhängt. Also alle dachten, oh wow, toll, Arbeiter sein ist das ganz was Großes und wir sind stolz darauf. Und wenn der Steiger kommt, das singen die ja heute noch, oh Glück auf, der Steiger kommt. Ja, scheiße doch, scheiß was auf den Steiger.
Ist der Steiger der Chef gewesen?
Ja, das war so der Zwischenhäuptling, glaube ich, auf einer Sohle.
Und warum dann eigentlich Glück auf?
Glück auf ist der Ermutigungsspruch der Bergleute weltweit. Interessant, da im Zusammenhang, ein kleiner Exkurs, ist ja die inoffizielle Nationalhymne Nordrhein-Westfalens, Glück auf, der Steiger kommt.
Ich dachte Bochum.
Kommt aber aus dem Erzgebirge. Und ist dann rübergewandert im Harz. Du kommst ja angeblich aus dem Harz. Das ist auch die Nationalhymne.
Du weißt ja, wenn man nach der Radkarte von Altenau geht, komme ich sowas von gar nicht.
Nein, du kommst aus dem Vorharz. Aber im Harz singen sie das auch alle. Also ich weiß ja, in Clausthal, wenn man da kommt, da begrüßen einen ganz normale Menschen mit Glück auf.
Das möchte ich mal. Weißt du, also ich kenne ja Grüß Gott. Hallo, moin, moin. Ich finde, Glück auf ist irgendwie, da hebt man sich auch so ein bisschen von ab. Das wird meine neue Begrüßung.
Ja, aber gut, Glück auf, der Steiger kommt, würde ich sagen, wenn ich im Puff reingehe zu der Nutt und sage, Glück auf, der Steiger kommt. Ich bringe ein Ständchen.
Oh Gott.
Ja, das wäre jetzt meine Idee.
Ich hatte gedacht, wir haben es überwunden,
nein,
als du mit deinem Bruder an Schweineschwänzen rumgelutscht hast. Aber jetzt kommt doch noch mal kurz ein Bordellbesuch. Was sagst du denn sonst, wenn du in so ein Freudenhaus gehst, um Sexarbeiter zu buchen?
Sonst versuche ich, in fremden Zungen zu sprechen.
Jetzt wird's ganz schwierig. Sprechen, so. Wie kommen wir denn da jetzt wieder weg?
Wenn mein starker Arm es will, stehen alle Räder still.
Alle Bordelle still. So.
So, also interessanterweise ist das auf der einen Seite die Heroisierung kam, auf der anderen Seite auch das Recht auf Faulheit entstanden ist im 19. Jahrhundert. Wir müssen jetzt nicht wissen, von welchem Franzosen sich das wieder. Nicht, ist klar, hat sich ein Franzose ausgedacht. Ja. Da hätte man selber drauf kommen können, ja. Der Franzmann, ja. Mit einem Baguette unterm Arm, 3 Stunden Mittagspause und abends auf die Frau, oh la la, l'amour.
Was? Was?
Das ist, so lebt der Franzose.
Ist das so? Ja, manchmal, wenn ich so sehe,
warum... Der saugt die Schnecken aus ihrem Haus und abends geht er auf Brautschau.
Und beißt den, also das mit den Froschbeinen, das finde ich schwierig.
Und ja, und frisst den Fröschen das Gestell unterm Arsch weg.
Wo kommt das eigentlich her, dass sie so gern Frösche essen?
Haben sonst nix.
Frösch. Also du meinst, weil Frankreich so arm an Vegetation und Tieren ist, essen sie Frösche und
der Schnecken? Franzose, ja, der nimmt die ganze Welt nur wahr in 2 Sachen, teilt er die Welt ein. Kann man essen, kann man nicht essen. Was anderes gibt es nicht. Und da man notfalls Frösche, Schnecken, kann man ja alles irgendwie essen, frisst das auch. Er frisst einfach alles. Genau wie der Chinese, der frisst auch alles.
Ich kenne das, bei den Chinesen war immer, die essen alles, was 4 oder 2 Beine hat, außer es ist ein Tisch und ein Flugzeug.
Flugzeug?
Also 4 Beine Tisch, 2 Beine Flugzeug, sonst wird alles gegessen.
Flugzeuge haben 2 Beine, wusste ich nicht.
Naja, so 2 Untergestelle.
Ach so, also ne, alles, was mit Rädern hat, wird trotzdem gefressen. Ja, es gibt ja auch den Spruch, wenn meine Oma Räder hätte, wäre sie ein Auto.
Nein, es gibt ein Video auf Instagram, was ich kann mich ja schneller heitern, wie du weißt, 15 Mal schon geguckt habe, 20 Mal. Das ist, ich glaube, es ist 15 bis 20 Jahre alt. Das ist eine Sendung, wo gekocht wird, eine Kochsendung also. Und das ist ein Moderator und eine Moderatorin. Und dann ist da ein italienischer Koch, der macht eine Pasta irgendwas. Und dann schlägt sie vor, dass man doch ein bisschen Schinken reintun könnte, weil dann würde es den englischen Gerichten näher kommen. Der Typ versteift völlig, guckt sie an und sagt dann in diesem italienischen, when my grandmother has wheels, she will be a bike. Mhm. Und natürlich in dem Moment fallen beide Moderatoren um vor Lachen. Mhm. Und das ist nicht ganz so witzig, wenn ich es erzähle, ehrlich gesagt.
Stimmt, das ist meistens aber so. Wenn du was erzählst, ist es nicht witzig. Du sprügelst den Witz aus jeder Sentenz. Ja, das bist du. Du legst ihn trocken. Du bist ein Dehydriersystem für Witze. Kann man
weiter,
das so sagen?
Weiter. Ich hab noch nicht genug. Aber jeder, der das schon mal auf Instagram gesehen hat, findet es brüllen komisch, weil die Empörung des Italieners über die Idee, er soll einfach ein bisschen Schinken mit reinmachen, damit es so schmeckt wie was.
Ich habe verstanden. Ach, ja. So, ich habe schon verstanden.
Ja, du guckst immer so milde lächeln. Da weiß ich nicht, ob du mich auslachst oder ob du es verstehst.
Nein, ich verstehe dann meistens schon alles im Vorfeld. Ja, wir waren über das Recht auf Faulheit. Interessant ist, dass der meinte, das wäre Arbeitssucht, wenn sich die armen Leute versklaven, die dann im Bergbau in den Hüttenwerken arbeiten müssten. Und das ist entstanden, komischerweise auch, das Recht auf Arbeit. Das spielt ja heute auch noch eine Rolle. Findest du das eigentlich, würdest du sagen, gehört das zu den Menschenrechten?
Unsere ganzen Sicherungssysteme haben ja das Recht auf Arbeit quasi als Grundlage, nur sie nennt es die Pflicht zur Arbeit, ne? Die Pflicht, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, seinen eigenen Unterhalt zu erwerben.
Ja, das hatte Gerhard Schröder im Jahre 2001 ja formuliert. Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft.
Also er hat einfach nur umgedreht.
Umgedreht, ja. Das war so seine Attacke gegen Arbeitslosenhilfe und sowas. Ich finde es interessant, welche Rolle die Arbeit spielt, zum Beispiel auch, wenn es darum geht, Einwanderer zu integrieren, dann geht das immer nur über Arbeit. Über Arbeit kann man Leute integrieren.
Ja, da ist man den ganzen Tag, da lernt man automatisch die Sprache.
Oder wenn man, man kann ja auch zum Beispiel einfach hier welche heiraten, die hier wohnen, dann ist man ja auch integriert.
Vielleicht noch nicht so richtig, dann ist man nur bei einem Menschen integriert, aber es hängt ja noch ein bisschen mehr.
Also Kollege.
Also tatsächlich, in der Sekunde, wenn du, also das Thema ist ja, dass man die Sozialsysteme nicht belasten soll. Das ist ja das, wo die populistischen Parteien mit sehr viel Erfolg haben, indem sie sagen, das ist Zuwanderung in unsere Sozialsysteme.
Ja.
Wenn die nun also aber jemand, der zu uns kommt, relativ schnell erwerbstätig ist, dann ist er ja ein Teil der Gesellschaft, der die Sozialsysteme sichert und nicht, der sie belastet.
Ich finde das alles Schwachsinn. Also ich kann dieses Recht auf Faulheit verstehen. Das hat ja nichts unbedingt damit zu tun, das Recht darauf, dass einen andere Menschen mit durchziehen. Ja, das muss es ja nicht unbedingt heißen.
Wenn du ganz faul bist und nicht arbeitest, dann müssen andere Menschen für dich den Unterhalt mitarbeiten.
Was sei denn, du hast Vermögen.
Ja, dann ist egal.
Genau, und deswegen finde ich das auch okay, dass man das sagt. Weil ich finde, diese protestantische Ethik, des dem Herrn nicht den Tag stehlen und die Arbeit zu glorifizieren als den Sinn des Lebens, finde ich ein bisschen übertrieben.
Ja, vielleicht können wir uns irgendwo dazwischen finden. Wie ging es denn überhaupt weiter mit der Arbeit?
Ich meine, wo wir jetzt wohnen. Wo wir jetzt sind, im postindustriellen Zeitalter. Ja, die Arbeit ist immer noch als Ethos, spielt die noch eine große Rolle. Nicht der Arbeiter wird natürlich nicht mehr so verherrlicht wie im Sozialismus, weil es ihn gar nicht mehr gibt.
Sind wir postindustriell oder hat es einen anderen Namen?
Ich glaube, das heißt immer noch so. Postindustriell heißt auf dem Weg zur Dienstleistungsgesellschaft. Also der Wohlstand der Gesellschaft wird nicht mehr durch die Herstellung von Produkten erzeugt. Im Wesentlichen nicht mehr. Das ist jedenfalls die Lesart. Ja. Ob das nun stimmt, weiß ich auch nicht mehr. Aber die Arbeit schleppen wir immer noch so mit uns herum als
Eltern. Aber es steht doch gerade so ein bisschen auf der Kippe, was das Thema Arbeit betrifft. Also während wir beide ja aus zwei nachfolgenden Generationen, die sich nur aus unserem Geburtsdatum ergeben.
Was redest du da wieder?
Du bist Boomer und ich Generation X.
Keine Ahnung, was du bist. Du bist eine Frau, werden die auch gezählt?
Ja, werden bei der Statistik unter ferner lief mit berücksichtigt, weil es geht wirklich nur um das Geburtsjahr. Und wir sind da beide damit aufgewachsen, dass Arbeit ein Teil unseres Lebens ist.
Ja, ja. Jetzt, in der Schule hattest du da auch so diese Berufsfindungsberatung?
Ja. Hm. Oh Gott, ja. Und dann kam ja bei mir raus, ich wollte ja unbedingt Justizbeamtin werden, also Justizvollzugsbeamtin oder Kfz-Schlosser. Kfz-Schlosser, wie schon oft gesagt, ging nicht, weil es gab keine Damentoiletten und Justizvollzugsbeamtin konnte ich kein Praktikum machen, weil ich erst 16 war. Das gab ja damals diese Schülerpraktika. Und dann wurde man halt, weil ich ja gerne in das Beamtentum augenscheinlich wollte, durfte ich dann mein dreiwöchiges Praktikum im Grundbuchamt Osterode machen, beim Amtsgericht.
Das war super spannend.
Ich glaube, dass die immer noch davon leben, dass ich wie ein Berserker Grundbuchakten im Vorhinein angelegt habe. Und dann, als sie gar nichts mehr zu tun hatten, weil ich hatte Grundbuchakten für gesamt Niedersachsen vorbereitet, ne, Blatt 1, Blatt 2 und so weiter, durfte ich da mal einen Schreibtisch ausräumen. Und da habe ich dann die ganzen Obduktionsprotokolle gefunden. Damals musste immer noch jemand vom Amtsgericht dabei sein, bei Obduktionen. Und dann hatte ich mich festgelesen. Und falls du jetzt fragst, wo meine morbide Neugier für diese Serienkiller-Geschichten und überhaupt Thriller herkommt, das Grundbuchamt Osterode, das hat es mir angetan. Daher kam ich. Und das war schon
ein spannend. Ort der Frivolität, der Kriminalität, des
Frivol Modors. Hätte ich jetzt nicht gesagt, diese Leichenflatterei, aber interessant.
Das Modrige.
Ja, das mochte Modrige. Ich. Das mochte ich. Es war sehr spannend.
Kleiner Exkurs. Wir erklären ja immer Wörter. Berserker heißt auf Deutsch oben ohne. Also man sagt immer wie ein Berserker, als ob man ganz wie ein Irrer.
Wie ein Bulldozer oder
ja, sowas. Ja, sowas. So verwendet man das. Aber Berserker kommt aus dem Nordischen. Serkir heißt das Hemd und Bär. Im Deutschen gibt es auch noch wie barfuß, also ohne Fußbekleidung. Und Berserker ist ohne Hemd. Leute, und die Krieger der Wikinger damals haben sich im bloßen Körper auf die anderen gestürzt, weil sie das irgendwie cool fanden.
Und ist Berserker eine rein männliche Form oder kann das auch, wenn ich jetzt sage, ich gehe an Strand, ich gehe an Strand wie ein Berserker, dann müsste jeder sagen, nimm das Oberteil mit, das ist sonst peinlich oder so.
Ja, ich glaube, in der heutigen, es ist alt, das hat eine Bedeutungswandlung unternommen, genau wie Leute heute mal sagen, ich kenne meine Pappenheimer. Das ist ja ein Spruch, der Friedrich dem Großen zugeschrieben wird. Heute wird es verwendet, das sind man die Doofen halt, ja, die mal alles falsch machen, die Trottel. Die Pappenheimer war ein Elite-Bataillon der preußischen Armee.
Hätte ich mir aber einen anderen Namen gegeben, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, das ist so, der Name hat das ein bisschen eben kaputt gemacht. Ne?
Vielleicht war man damals schon ironisch, der Pappenheimer.
Oder sag ich, Gardemaß ist auch sowas.
Da denkt man, wenn jemand ein Gardemaß hat, stelle ich mir einen sehr großen Menschen vor.
Genau, der Großvater meiner Frau hatte Gardemaß. Der war 1,64 groß, das war das Gardemaß.
Oh, woher kommt das Wort?
Das ist die unterste Größe. Wenn man Gardemaß hatte, musste man eine bestimmte Größe überschreiten, um Soldat werden zu dürfen.
Oder
und das war 1,64. Und wenn man drüber war, hatte man Gardemaß.
Ach, guck.
Da also und nicht 1,85. Das waren die langen Kerls. Die waren über 1,80.
Hatten die auch eine Zuschreibung?
Ja, hießen lange Kerls.
Pappenheimer. Also da konnte man mehrere sein.
Das waren die Pappenheimer. Waren alle wahrscheinlich lange Kerls im Wesentlichen. Ja, die Arbeit, da wollen wir ja nochmal zurück. Heutige Arbeit unterscheidet sich ja sehr stark von dem, was man da früher dran war. Es hat nicht mehr so die wahnsinnige Gewichtung. Es gibt ja Leute, die finden das sogar gut, gar nicht zu arbeiten.
Genau, und wir kamen ja über unsere beiden Generationen. Ich sag das so gerne.
Das sagst du so gerne, ja.
Und ist ja nur wegen Geburtsjahr. Kamen wir ja darüber, dass die Generation Z, also die Generation Y, hat ja nur erstmal gefragt, warum, hat aber wenigstens noch mitgeturnt. Aber die Gen Z macht das ja gar nicht mehr. Die sind ja so als Generation der Faulen verschrieben, was natürlich eine völlig überspitztes Thema ist. Aber mit Helikoptereltern, mit dass sie quasi von der Wiege bis zur Bahre gut betreut werden, dass sie gerne im öffentlichen Dienst arbeiten, hat die Generation ja dahin gebracht, dass man gesagt hat, das sind die Faulen.
Ja, wobei man faul müsste man dann ja auch mal definieren, was ist denn faul? Einfach, wenn man sich dem normalen Verwertungs- und Entfremdungsprozess nicht zur Verfügung stellt, ist das dann faul?
Wenn man das in einem Bewerbungsgespräch sagen würde, ich möchte...
Ich stelle mich übrigens zu meinem Entfremdungsprozess nicht mehr zur Verfügung.
Ja. Ja, dann glaube ich, sind die Chancen auf den Job nicht so groß. Also rein aus mir, aus Arbeitgebersicht heraus fühlt sich das so an.
Ja, du stimmt, dann bist du auf der Seite. Das vergesse ich.
Auf der Seite, ich bin ja auf der schwarzen, auf der dunklen Seite der
Arbeit. Sklavenhalter, ja, das stimmt, auf der dunklen Seite der Arbeit. Es gibt eine Umfrage, auch unter Leuten, die von sich behaupten, sie arbeiten gerne und finden darin ihre Erfüllung des Lebens. Und wenn man denen sagt, dein Lebensunterhalt wird komplett durch bedingungsloses Grundeinkommen.
Auch
und zwar so,
Thema.
Dass du da sehr gut von leben kannst, willst du dann noch arbeiten, dann sagen 67% nein. Selbst die ihre Arbeit für ganz toll halten, würden lieber nicht arbeiten.
Die Idee ist ja beim bedingungslosen Grundeinkommen, ich glaube hier der von der Drogerie Müller, DM, also von der DM-Drogerie.
Ist das der AfD
Bezahler-Spender? Ja, da war auch irgendeine Kurve zu der Richtung. Aber der hat auf jeden Fall dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Nachdem er Milliarden mit den Drogerien verdient hat, hat er gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen, damit die Menschen dann das machen, was sie gerne machen, was der Gesellschaft zugutekommt.
Das werden sie natürlich nicht machen.
Ich sei nicht sauer, aber Menschen sind so nicht.
Nein.
Ich habe ja schon ein paar gesehen, die wenigsten sagen, also dann werde ich ehrenamtliche Krankenschwester.
Nein,
dann
will ich mit Sicherheit nicht. Nein, die werden natürlich noch mehr verrohen, verwahrlosen und werden kaputt.
Also ich würde auch verwahrlosen, wenn ich jetzt den ganzen Tag so entspannt.
Nee. Ja, das ist so eine komische Seite. Ne? Also obwohl die Leute sofort aufhören würden zu arbeiten, sie machen sich ja eine falsche Vorstellung von dem, was sie stattdessen machen würden. Das ist wie mit dem Ruhestand.
Ja, die Freizeit macht ja dann nur Spaß, weil es noch ein Gegenteil hat, die Arbeitszeit.
So ist es, ja.
Und wenn man nur das eine hat, das ist ja wie wenn du den ganzen Tag Nutella-Gläser essen könntest, was in meiner Vorstellung ein paradiesischer Zustand ist. Aber so spätestens nach dem zweiten Glas, wenn es dazwischen kein Stück Salami geben würde, würde es mir auch ein bisschen übel werden. Und dann ist der Reiz, ein Nutella-Glas leer zu essen, weg, weil es sind immer welche da.
Es gibt eine sehr schöne Zeichnung von F.K. Wächter, wo ein sehr unattraktiv gezeichneter Mann sagt, dieses ewige Liebe dich, ich liebe dich, ich kann es nicht mehr hören.
Aha.
Verstehst du nicht, macht nichts. Alles kann zum Überdruss werden, wollte ich damit nur sagen. Also die viele Freizeit und das Schokolade essen, Nutella. Ich glaube, du könntest auch nicht nur Nutella essen.
Nee, habe ich schon festgestellt.
Ja, das würde nicht funktionieren. Wir sind natürlich nach 12.000 Jahren Maloche gar nicht mehr in der Lage, so zu denken wie ein Wildbeuter des Neolithikums. Also wir könnten gar nicht den Tag anders verbringen als in Takten durch Arbeit.
Im Grunde, man sagt ja, wenn du deinem Leben einen Sinn geben willst, gib ihm eine Aufgabe. Und mit Arbeit anzufangen, ist ja erstmal der leichteste Weg.
Das Interessante finde ich, dass meine Elterngeneration zumindest, wenn es bei deinen war, weiß ich, die haben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ihr Leben einen Sinn hat.
0,0. Die Sinnfrage kommt erst später.
Und meine Tante sagte auch immer, wer über sowas nachdenkt, der braucht 50 fette Schweine, damit hat er genug zu tun und kommt nicht auf so kaputte Gedanken. Ist was dran.
Ja, meine Mutter hat immer gesagt, und ich mag den Satz sehr gerne, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis zum Tanz.
Ja, so ist es ja. Mit der ganzen Sinn-Blödsinn-Frage und sich selbst entdecken und das eigene Ich stabilisieren und ich, also 9-to-5, das bin nicht ich.
Dein inneres Kind muss Heimat finden.
Oh, das ist ja noch schlimmer.
Ja, das ist ein Buch, was ich so lange auf den Bestsellerlisten hielt, dass ich gar nicht mehr weiß, also Jahre.
Dein innerer Greis muss den Sarg endlich betreten, finde ich.
Ja, das wäre der Fortsetzungsroman dazu.
Ja.
Ich glaube, das schenke ich dir mal irgendwann. Ich finde, allein wenn bei dir im Bücherregal steht, dein inneres Kind muss Heimat finden.
Ja, dann kann ich keinen mehr einladen.
Ich habe ja früher immer meine Bücher, weil ich das schöner fand, dass das nicht so durcheinander war, mit dem weißen Seiten nach vorne gestellt. War blöd, wenn du jetzt nochmal was finden wolltest.
Aber sonst eine tolle Idee. Also innenarchitektonisch ganz weit vorne.
Darum ging es ja nicht. Aber die Bücher, die man im Regal stehen hat, hat man ja idealerweise schon gelesen und muss sie nicht mehr anfassen. Die sind ja dann eh nur noch Deko.
Wir kamen dazu, weil wir über das besinnungslose Grundeinkommen gesprochen haben. In der Tat eine Schwachsinnsidee, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was so also volkspsychologisch, hast du das ja gerade erklärt, nicht funktionieren würde.
Aber es gab
meinst du, würde es für dich funktionieren? Bist du so wie anders oder nur für das Pack funktioniert
es nicht? Es gab das ja in Finnland, dass man, ich glaube, 1000 Menschen wahllos ausgelost durften ein Jahr lang mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen leben.
Mhm.
Und ich glaube, das ging gar nicht so schlecht aus, das Experiment.
Weil es nur ein Jahr war und die wussten, müssen danach wieder arbeiten.
Vermutlich ist das so. Mhm. Es ist ja so bei Experimenten und bei Beobachtungen, allein die Beobachtung verändert ja schon das Verhalten.
Guck mal an, wir haben die Quantentheorie verstanden.
Nee, wir machen
Heisenberg, mir hauen wir der olle Heisenberg.
Wir haben eine Ernährungsberater. Ich dachte,
du kennst Heisenberg hauptsächlich aus dieser Serie.
Welche Serie?
Drinking, Banking, Bad.
Ich hasse Breaking Bad.
Breaking Bad. Da kommt Heisenberg drin.
Da habe ich zwei Folgen drin geguckt und dachte, ein ausgesprochen hässlicher Hauptdarsteller, schwer erkrankt, verkauft Drogen.
Das ist eine mal ganz tolle Serie.
Hast du die echt gemocht?
Ja, ich mochte die wirklich.
Nein.
Also
ich habe so lange geguckt, bis so eine Leiche in einer Badewanne.
Oh, war das toll. Und dann in Säure aufgelöst wird und dann durch die Decke tropft.
Er hat die mit der Badewanne nicht so gut.
Meine Lieblingsszene ist wie diese große Landschildkröte mit dem abgesägten Kopf obendrauf durch die Wüste läuft.
Das muss später gewesen sein, weil ich bin bei der Badewanne ausgestiegen und ich bin wirklich nicht zart beseitet. Aber es macht einfach, also ich finde die wirklich blöd. Und dann gab es ja davon noch so Sequels, ne, dass man da, also nein.
Gut, das war so viel zur Heisenbergschen Unschärferelation.
Ja, da ich ja eine Ausbildung als Ernährungsberaterin mache, gibt es das sogenannte Underreporting.
Sag doch nochmal, dass du eine Ausbildung als Ernährungsberaterin machst.
Das sage ich nur immer wieder für dich, weil du bist der Einzige, der es vergisst.
Der Teufel in mir hat sich wieder gemeldet. Ich bin besessen von einem Teufel, der sich ab und zu meldet. Ich kann da nichts für.
Das war jetzt das erste Mal. Wo war er die anderen Jahre? Du musst deinem Teufel etwas mehr Deutlichkeit in der Sprache beibringen.
Halt dich wahr, du blöde Sau.
Das kann doch alles nicht wahr sein. Wann stehst du morgens auf und denkst, oh, der Teufel in mir.
Das kann echt nicht beurteilen.
Ich weiß nicht, ob das Aufnahmegerät das überhaupt als Sprache erkennt. Oder ob es
meinst du, dem Teufel interessiert das, ob das Aufnahmegerät irgendwas von ihm begreift?
Ich weiß nicht, wie es dem Teufel in dir geht.
Ich bin besessen halt. Ich weiß nicht. Gibt es noch Teufelaustreibung? Kann man das buchen bei den Katholiken, dass sie einen so einen Pfahl reinwemsen?
Es gibt so eine Untergruppe, die immer noch an den Exorzismus glaubt.
Der letzte Papst hat, glaube ich, sogar den Exorzistenkongress in Rom besucht. Daran erinnere ich mich.
Sicher?
Der letzte, glaube ich, hier Leo der Viertel vor Zwölfte war da. Der war
gab
nicht so lange her.
Exorzistenkongress?
Es gibt in Rom einen Exorzisten übrigens.
Worüber? Schweine, was tot machen will.
Vielleicht.
Oh Gott.
Vielleicht solltest du da mal hingehen, damit wir dich wieder klarkriegen.
Ja, ich will das buchen.
Hast du danach nicht Halsschmerzen, wenn du so sprichst?
Ich habe da ja nichts mit zu tun. Ich habe keine
Ach so, es
wie
ist
es dem Kobold in mir geht, weiß ich nicht.
Ah, das ist sowas wie so eine gespaltene Persönlichkeit, multiple Persönlichkeit.
Ja, sowas ist das. Aber was ich wissen wollte, eigentlich die Frage, würdest du dich als jemand sehen, der mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gut zurechtkäme und nicht mehr arbeiten müsste? Du bist ja kurz davor, wenn man es mal so sagen darf.
Nein. Nein, ich mag tatsächlich schon für mein Geld etwas tun. Also ich kann das nicht aushalten, dass man, nein, das finde ich doof.
Was tust du denn so für dein Geld, jetzt mal gerade so gefragt?
Ich zeichne einen Podcast auf.
Ach so, ja. Klar, bringt doch irre viel Moneten. Ne? So kannst du besser bei Rewe Regale einräumen, würde so ich jetzt mal sagen.
So gesehen müsste ich mir noch eine andere Erlösquelle suchen.
Ja, glaube ich auch.
Also ich habe ja für mein Geld diese Firma da aufgebaut.
Ja.
Die ihr 30-jähriges Bestehen in diesem Jahr feiert.
Guck und an. Feiert ihr groß?
Keine Ahnung, ich habe ja eine neue Geschäftsführerin, weil ich ja diese.
Die entscheidet das?
Ja, ich entscheide gar nichts mehr.
Würdest du kommen, wenn die 30 Jahre feiern?
Ach als, schon.
Als Senior Chief?
Ja, die laden mich ja auch immer ein. Wir haben jetzt demnächst unsere.
Moder CAO.
Wir haben demnächst unsere Weihnachtsfeier.
Demnächst? Wir haben jetzt ja noch Frühjahr.
Ja, das liegt aber daran, dass unsere Weihnachtsfeier genau wie unser Auftritt in Bremen damals zusammenfielen.
Ach so.
Und so fiel auch alles auseinander, weil nämlich auch unsere Kollegen nicht zur Weihnachtsfeier kommen konnten. Hm. So, und deswegen holen wir das nach. Und der erste Termin, an dem alle konnten, war dann tatsächlich Frühjahr.
Ja, guck mal an. Ist doch egal. Ja, können wir das Gleiche machen wie sonst auch. Also du brauchst ein bisschen Arbeit. Es ist ja auch... Ich glaube, was die Wiedereingliederung von allen möglichen Kaputten anbetrifft, gilt ja auch die Arbeit als Tagestaktiger. Tagestakt oder wie sagt man? Also es taktet den Tag.
Tagestakt taktet den Tag.
Ja.
Ja, ich mag das tatsächlich. Wie ist es bei dir?
Ich habe gerne was zu tun am Tag.
Ja, und wenn man dafür noch Geld kriegt?
Das ist nochmal, Geld braucht es schon, man braucht irgendeine Form von Anerkennung über das, was man so macht und das Geld die einfachste Form.
Und Lob? Also du kannst mir das Geld geben und ich lobe dich.
Lob ist auch gut, zusätzlich, also als Sahnehäubchen, aber es ersetzt nicht das Geld.
Geld ist der sogenannte Hygienefaktor.
Ja, den braucht es in jedem Falle.
So.
Du weißt ja auch etwas, was, du kennst das ja auch, alles, was kein Geld kostet, ist ja nichts wert. Das ist ja auch einfach.
Stell mal was raus zu verschenken, kommt keiner. Stell was raus, 20 Euro zu verkaufen, über Nacht ist geklaut. Ist immer gleich.
Ja, so ist das halt. Auch wenn man so auftritt für umsonst und so, das bringt alles nichts. Man muss für alles Geld nehmen, das sind die Leute nicht anders gewohnt.
Ich finde ja, dass umsonst und kostenlos die gleichen Begriffe sind, sagt schon viel für kostenlos. Mhm,
ja. Das finde ich auch, ja. Also das ist alles nichts, dieses ohne Arbeit das Leben zu bestreiten, ist für die Psyche nicht gut.
Aber wer sagt das jetzt der Generation Z?
Ja, ich finde das irgendwie bewundernswert. Die scheinen damit zurechtzukommen, ne? Oder brauchen die auch so ein bisschen irgendwas? So
ja.
Ein bisschen 4-Tage-Woche und ab und zu mal gucken, wie
es also ist. Also das ist ja, nennen wir es mal die Nutella-Theorie. Nur Nutella, also nur Freizeit ist ja auch blöd. Und deswegen brauchen die schon ein bisschen Arbeit, für aber deutlich mehr Geld, damit sie damit dann die Freizeit gestalten können.
Also das heißt ja auch Travel and Work, ne? Ein bisschen Work ist ja auch noch dabei.
Oder Workation.
Workation, ja. Mhm. Das stimmt, gibt's ja auch. Workation meint aber was anderes. Das ist nicht, was die Gen Zs machen. Das ist, wenn so CEOs in Skiurlaub fahren und nebenbei abends noch was in ihren Rechner hacken. Das ist Workation. Oder was Macron hat das ja erfunden, glaube ich. Macron, da hieß es noch Travoyage, also die französische Nummer. Da ist er mal in Urlaub gefahren und hat aber nebenbei noch Regierungsarbeit immer abends gemacht.
Das machen doch, ich glaube, sie hieß Spiegel, ne? Die sich aus ihrem...
Das war die Ahrweiler-Tante.
Ja, genau, die dann gesagt hat, sie hätte sich regelmäßig in die Sitzungen per Teams zugeschaltet und das war voll gelogen.
Ja, das hat doch so keiner geglaubt und selbst wenn es der Fall gewesen wäre,
hätte man sie ja gesehen.
Das nicht unbedingt die direkte Anteilnahme am Elend der Menschen.
Aber sagen wir mal so, es wäre zumindest ein Zeichen gewesen, dass sie sich damit reingeschaltet hätte. Mhm. Aber ich glaube, das hat sie gar nicht getan.
Das war auch sogar noch gelogen. An sich war die Sache schon scheiße, aber das auch noch belügen, das ist schon...
Ist die jetzt nicht zur Nachnutzung in Hannover angekommen?
Ja, in Hannover gibt es in der Region Hannover, das ist so eine Deponie von gescheiterten grünen Politikern.
Die noch zu klein sind für Europa.
Die haben noch nicht genug Pensionsrechte angespart. Die müssen dann noch ein bisschen durchgefüttert werden und dann werden sie in der Region so beschäftigt mit irgendwas.
Und mit was wird sie beschäftigt in Zukunft?
Gedöns. Dezernat für Gedöns.
Gedöns. Also alles, was mit Frauen, Klima, Gleichstellung.
Also irgendein Scheiß, der keinen interessiert. So ja. Urlaub für Frösche und sowas.
Oh, was? Urlaub für Frösche. Okay, das war das Thema Vacation oder Bon Voyage. Wie ist das andere?
Travoyage.
Travoyage.
Travail und Voyage in einem Wort.
Ja, Entschuldigung.
Also das ist alles, funktioniert nicht so. Und diese Gen-Zs wollen doch ein bisschen arbeiten. Was sie allerdings nicht wollen, habe ich jetzt gesagt, Wehrpflicht, da sind sie nicht mehr so für. Da gab es ganz viele Demonstrationen in diesem Jahr.
Ja, ich habe
auch eine Arbeit. Wie heißt das? Gibt es doch Kriegsarbeit?
Care-Arbeit könnte man. Care fürs Land sozusagen.
Das ist auch noch ein interessanter Punkt, was heute alles Arbeit heißt. Also es fing an mit den Künstlern. Also irgendwelche Schmarotzer, die auf Kosten der Allgemeinheit ihre eigene Seelenfrieden beackern. Ja.
Oder ihre Traumata mit Bildern bearbeiten.
Irgendeinen Scheiß machen, ja, die sich aber von der Allgemeinheit alimentieren lassen. Und die nennen, je unnützer der Scheiß ist, den sie machen, desto mehr heißt das Arbeit. Also die Künstlerin sowieso stellt einen großen Teil ihrer neuen Arbeiten vor. Das ist ja nur Beschäftigungstherapie für Irre.
Wir können mal gemeinsam in eine Ausstellung gehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Künstler diese Meinung mal mitteilst.
Das würde ich auch gerne mal machen. Und die haben ja auch, stellt ihre die Arbeiten aus ihrer jüngsten Produktion vor, als ob sie irgendwie VWs zusammenschrauben abends. Aber
warst du da? Weißt du das?
Aber krackelt die nur irgendwelche Leinwände voll mit ihrem Dreck.
Aber ich hätte gedacht,
oder
dass du dem
Schlamm irgendwas
der Kunst mehr zugewandt bist.
Nein.
Nein. Deswegen bist du ja auch Humorfacharbeiter und nicht.
Ja, Künstler, ich würde nicht sagen, dass ich sie verachte, so weit geht es auch nicht. Aber die haben es schon geschafft, dass die von der Allgemeinheit mit durchgezogen werden, obwohl eigentlich das Zeug keiner braucht.
Also man kann ja nicht alles der Wirtschaft unterordnen. Man muss da ja auch, ich glaube, ein Teil des Lebens ist, oh Gott, jetzt fange ich an, so einen Scheiß zu reden, das ist doch dein Job, Kultur.
Ja, Kultur, das ist ja auch während der Corona-Krise, ist ja Kultur ganz hoch. Kultur ist systemimmanent, hieß es. Das haben Leute gesagt, die zu 80% vom
Davon
Staat leben.
Ja.
Also Theater, Oper, Ballett, also Leute, die
ja, aber wenn
über
da,
Eintritte ihrer Arbeit nicht finanzieren können.
Wenn das dann gestrichen wird, wenn die Allgemeinheit das nicht mehr bezahlt, gibt es halt keine Kultur mehr, weil Kultur an sich lebt ja nicht von sich selber.
Also ich bin kein Kulturfeind, wirklich nicht, weil ich finde das, was mich an Kultur so begeistert, ist das Unnütze. Also dieses hatten wir, glaube ich, auch schon mal, diese nicht-utilitaristische Form des Erschaffen von Werken. Also das Sinnlose, das oder Sinnfreie oder nicht sofort sich erschließende Sinnhafte.
Sich nicht sofort erschließende Sinnhafte ist gut, weil damit gibst du in einer Diskussion dir einen Ausweg.
Ja, ja, so kann man es denn. Aber obwohl ich selber nicht ins Ballett gehe und auch nicht in die Oper, würde ich das nicht verurteilen als Kunstform. Ich durchdringe es nur nicht, bin zu doof dafür.
Ja, das ist auch mein Thema. Ich durchdringe auch das Thema. Gerade Ballett nicht richtig. Wobei, du gehst ja schon mal ins Ballett manchmal.
Ich war zweimal, glaube ich, in meinem Leben im Ballett.
Ja, das ist manchmal 200% mehr als ich.
In der Oper war ich tatsächlich mehrfach schon.
Ja, ich auch, aber es erschloss sich mir nicht.
Es erschließt sich mir nicht. Aber das liegt aber auch daran, dass ich mich dem nicht genug Raum gebe, sich mir zu erklären. das ist wie viele Kunstformen. Man muss sie auch durchdringen. Also ich gehe auch nicht gerne in Ausstellungen, es sei denn mit einem befreundeten Künstler, der es mir erklärt.
Ja.
Das hat dann wirklich, dann macht das auch Spaß.
Es macht nur Spaß, wenn man es erklärt kriegt, weil es ist ja wie, also ich bin ja tatsächlich ein Picasso-Fan, weil ich mal in Stuttgart in einer Ausstellung seines Gesamtwerkes war und da war die enthusiastischste Ausstellungsleiterin, die ich je gesehen habe, auch natürlich Kunst studiert hatte, und die führte einen da durch und am Ende hattest du das Gefühl, du hast alles verstanden.
Ja, das macht viel
so aus. Von Blaue Periode, wie ging es ihm da, was hat er gedacht und auch was die so an, ich weiß gar nicht, ob es immer stimmt, so an versteckten Hinweisen in ihre Bilder einbauen, und wenn das jemand einem erklärt und man nicht einfach nur auf das Bild guckt, dann dachte ich, ach guck, ist echt spannend. So mag ich auch Niki de Saint-Phalle, die ja immer hinter dir ist und mit einem Gewehr auf dich zielt.
Das ist noch der beste Teil an ihr. Niki de Saint-Phalle mag ich nicht, weil sie unprofessionell mit Materialien umgeht. Ich mag sowas gar nicht.
Was heißt unprofessionell? Sie schießt?
Ja, sie hat Karnickeldraht geformt und da Beton dran geschmissen und das Ganze verrostet von innen und muss dauernd restauriert werden. Das ist doch scheiße.
Nee, damit hat es ja eine gewisse Sinnhaftigkeit, dass es neben der Kultur auch im städtischen Bewusstsein weiterlebt, weil sie müssen immer Millionen zurückstellen, um den Kram wieder zu restaurieren.
Wenn das so gedacht ist, das wäre so die Vergänglichkeit mit Einbauen wie Josef Beuys, dann verstehe ich das, wenn das absichtlich ist, die Fettecke und sowas. Aber das ist nicht bei ihr, es ist Unvermögen, glaube ich. Die ist einfach zu doof dafür gewesen, für diese Technik.
Ah,
das ist meine Meinung. Kann sein, dass ich falsch liege.
Das glaube ich nicht. Was ist denn noch alles Arbeit?
Ja, das ist das Arbeit nicht. Also die Künstler haben damit angefangen, ihren unnützen Kram Arbeiten zu nennen, weil Arbeit ist ja Adel und ist protestantische Ethik und dieser ganze Kram Arbeit ist gut. Früher. Heute ist wahrscheinlich Arbeit schon ein bisschen angefault. Vielleicht nennen die das gar nicht mehr Arbeit. Aber das Neueste ist Care-Arbeit. Care-Arbeit ist ein neues Wort.
bezieht sich auf Kinder, pflegende,
also Angehörige. Ja, also das, die unentgeltliche Arbeit hauptsächlich der Frauen. Männer machen nie Care-Arbeit. Das gibt's mit Mann nicht, das Wort. Es gibt nur mit Frau.
Ja, da geht's um Respekt, Anerkennung, ne,
wenn man
ja,
das. Da geht's um Geld, da geht's nicht um Respekt. Das soll bezahlt werden, darum geht's. Weil es ist schön, also niemand hätte was dagegen, das zu bezahlen. Man fragt sich nur, wer soll's bezahlen?
Die Männer?
Ja, die Männer, was heißt die Männer?
Also wenn du eine, nee, am Ende musst du ja sagen, Frau zu Hause, Mann, zwei Kinder, so eine klassische Familiensituation. Da muss mal ausgerechnet werden, was die Frau an Hausarbeit, an Care-Arbeit macht und dann muss es demzufolge der Mann bezahlen.
Ja, was ist doch eine Unsinnsidee, dann ist ja wie Scheidung.
Das verstehe ich nicht.
Also das Wirtschaftssystem, das gibt es ja auch nicht wirklich mehr. Also die Einverdiener, wie heißt es, Alleinverdiener-Ehe, die gibt es ja nicht mehr wirklich. Also ganz selten.
Das sind solange es das Ehegattensplitting in der Form noch gibt, ist das Modell immer noch darauf ausgelegt?
Ausgelegt ist es nicht darauf, weil ausgelegt ist es darauf, Frauen möglichst in Arbeit zu halten. Und nicht, weil man emanzipatorisch ist wie ich, sondern weil man die Arbeitskraft unbedingt braucht.
Genau, deswegen müsste ja dieses 3-5er-System abgeschafft werden, weil es ja so viel Steuervorteile für den Starkverdiener bringt, der ja nun mal leider meistens der Mann ist, dass die Frauen das nicht so attraktiv finden zu arbeiten, was ich auch nachvollziehen kann.
Was für ein Schwachsinn. Es ist nicht attraktiv für den Mann, sondern für die Wirtschaftseinheit Ehe, dass sie sich so aufteilen, dass möglichst viel dabei rauskommt, weil sie sind ja eine Wirtschaftseinheit.
Ja, nein.
Ach, sind sie gar nicht?
Nein.
Gut, dann kann man natürlich davon ausgehen. Wenn man nicht davon ausgeht, dass sie eine Wirtschaftseinheit sind, also durch Ehegattensplitting zum Beispiel, dass man es aufgibt, dann müsste ja auch die Versorgungsansprüche gestrichen werden, weil sie haben ja nichts miteinander zu tun.
Jeder nee, so weit würde ich dann auch nicht
gehen. Ach, guck mal an, ja.
Sonst wäre ja diejenige, die alles gemacht hat, damit der andere arbeiten kann, in dem Fall nochmal diejenige genannt, ja dann am Ende mittellos.
Ja, das wäre dann der Erfolg, ja. Also ich glaube, dass das wird schwierig sein, das abzuschaffen. Aber gut, meinetwegen können sie es machen, mir ist es egal. Aber ich glaube, dass die Alleinverdiener-Ehe, die ist in Deutschland in den 60er Jahren relativ obsolet geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass Nachbarn von uns, da war der Mann ungelernter Hilfsarbeiter auf dem Bau. Diese Familie hat zwei Kinder ernährt, die Frau war zu Hause, hat die Haus gehabt. Er hatte sich ein kleines Einfamilienhaus bauen können. Das heißt, er hat diese Familie ernähren können. Das ist heute absolut unmöglich. Heute können nicht mal mehr Doppelverdiener können sich noch ein Eigenheim leisten in vielen Gegenden Deutschlands. Also die Frau ist, es fing schon an, dass ich habe mal über Amerika in den 50er Jahren einiges gelesen, dass ganz viele Frauen in die Arbeitswelt gelangt sind in den 50er Jahren schon, weil der Mittelstand nicht mehr ernährbar war mit einem Gehalt.
Was ist die Quintessenz daraus jetzt?
Ja, dass Frauen sind in den Arbeitsmarkt gedrängt, weil man sie braucht als Arbeit. Das ist der ganze Grund. Und man hat ihnen das als Emanzipation verkauft, weil Frauen sind ja im Wesentlichen auch Menschen. Und wenn auch da gilt, dass 67% selbst erfüllbare Arbeit nicht gerne machen, dann wüsste ich nicht, warum Frauen das gerne machen.
Du meinst, eigentlich wollten sie lieber zu Hause bleiben, wurden aber jetzt in den Arbeitsmarkt aufgrund wirtschaftlicher Zwänge gedrängt?
Ja, und ich glaube, wenn man den Frauen sagen würde, hör mal zu, was ich ja verstehen kann, Frauen wollen eigenes verfügbares Geld haben. Das ist ja ein Hintergrund für Arbeit, unter anderem. Ja? Sie wollen Teile von abseits ihres Mannes und ihrer Familie verbringen. Kann ich auch alles nachvollziehen.
Ich auch.
Also, man gibt den Frauen dann, du darfst 4 Stunden oder 8 Stunden am Tag weggehen, ich mache irgendwas und du kriegst Geld dafür. Da wird doch keine Frau, die noch bei Sinn ist, sagen, nee, ich gehe lieber bei Rewe Regal einräumen. Das macht doch keiner.
Ich komme mit deiner Theorie nicht so richtig klar.
Ja, aber es ist auch wirklich eine Theorie im Sinne von weltfremd, ja, weil das wird es nie geben. Und deswegen wird auch kein Mann seine Frau für die Hausarbeit bezahlen, weil das einfach nicht kann. Aus welchem Vermögen denn? Woher soll er das denn herkriegen, das Geld?
Wie kam das denn mit der Care-Arbeit? Woher kommt das Wort?
Ja, das ist eine feministische Kampfparole, die jetzt so in der letzten Zeit aufgegangen ist. Irgendwann muss man ja immer wieder neue Sau durchs Dorf schreiben.
Also das ist Care-Arbeit. Dann, aber damit die Care-Arbeit bezahlt wird, musst du ein bisschen Beziehungsarbeit leisten.
Oder? Beziehungsarbeit war noch vor der Care-Arbeit. Das war die klassische, in allen Scheidungsfilmen kam das dann vor, kurz bevor sie sich haben scheiden. Die Beziehungsarbeit ist auf mir wieder sitzen geblieben. Ich mache die ganze Beziehungsarbeit. Das heißt, sie ist für die emotionale Stabilität der Zweisamkeit zuständig.
Wer macht denn bei euch zu Hause die Beziehungsarbeit?
Der Hund.
Die Hunde.
Die
Hunde. Oder gibt es einen speziellen, der für euch als Paartherapeut... Ja,
die teilen sich das auf, die machen das auch nicht gern. Die männlichen Hunde machen weniger. Männer machen generell keine nicht gerne Beziehungsarbeit. Die wissen auch oft gar nicht, was es ist.
Und die weiblichen Hunde, also die Hündinnen?
Die schon eher, die sind schon eher emotional zugewandt. Letztendlich ist das ein anderes Wort für Verständnis, emotional irgendwie für Stabilität sorgen, auch mal fünfe gerade sein lassen, auch etwas mal über seinen Schatten springen, alles so ein Scheiß, ja.
Ich will Verständnis mal fünfe gerade sein lassen, ja. Das ist Beziehungsarbeit.
Ja, was ist denn, was meinst du denn, was es ist?
Ach, dass man im Groben mal mit sich unterhält, auch mal guckt, wie geht's dir eigentlich mit mir? Sind wir so halbwegs zufrieden miteinander oder gibt's irgendeinen Anspruch, den ich so gar nicht erfülle?
Am besten diese Büchse der Pandora öffnet mal besser nicht.
Das ist eigentlich mein Satz, weil ich sage immer, wenn jemand mich was fragt, wo ich denke, oh, die Antwort könnte blöd werden, sage ich immer, stell keine Frage, wenn du die Antwort nicht wissen willst. Wie meinst du das? Ich sage, stell dir ein Paar vor, wo der eine sagt, liebst du mich eigentlich?
Ja, ganz doofe Frage.
Gut, dass du fragst. Das ist ein guter Auftakt zu dem Gespräch, was ich seit 2 Jahren mit dir führen will. Ja, von daher, wie ist das für dich?
Beziehungsarbeit?
Nee, das frage ich lieber nicht mehr. Dann kommen wir wieder zu den Hunden. Das Thema Arbeiten.
Arbeiten. Ich arbeite tatsächlich im gewissen Maßen gerne. Das heißt, der Tag muss von Arbeit irgendwie gestreichelt werden. Nicht durchdrungen, gestreichelt, sag ich mal. Das
gestreichelt werden, ja, auch schön.
So ein bisschen Arbeit muss sein. Am
also
besten
die Arbeit muss mal, also ich kenne das ja mit, muss quasi an dir ein bisschen vorbeigegangen sein. Mit einer zarten Berührung.
Ja, ein bisschen so, also als Katalysator des Tages. Also wenn ich weiß, ach, heute musst du das erledigen und das ist durchaus auch machbar. Also es wird mich nicht überfordern und macht vielleicht sogar Spaß. Muss nicht unbedingt Spaß machen. Es reicht auch, wenn man sagt, was man nicht gerne macht, zum Beispiel aufräumen, das macht ja keiner, ich jedenfalls nicht gerne. Ja.
Wie würdest du denn unseren Podcast bezeichnen?
Das mache ich gerne, das ist keine Arbeit, das ist Vergnügen.
So, netter wird es nicht heute.
Also wenn ich aber aufräumen muss, ist es trotzdem schön, weil man danach das Gefühl hat, man hat es geschafft. Und wenn das noch vormittags passiert, dann habe ich für den Tag genug gemacht, was ich nicht gerne mache. Und dann kann ich nachmittags, also du hattest ja vorhin, die Freizeit lebt davon, dass sie nicht immer da ist. Ne? Und das ist dann bei mir das Gefühl des Tages. Ich bin gerne nachmittags schon frei, damit durch mit allem.
Ich habe leider schon, bei mir ist es auch mal der Nachmittag, ich finde das, also ich stehe ja gerne früh auf, mit und ohne Wecker, ist mir völlig wurscht, Hauptsache ich kann früh aufstehen, weil man schafft dann relativ viel und dann ist der Vormittag so lang. Stell dir vor, du bist um 9 Uhr schon mit Frühstück am Wochenende mit allem durch und kannst direkt wieder ins Bett gehen.
Ja, wenn das so geht, ja, nein, das mache ich nicht.
Wochenende, nein, ich ging jetzt wirklich nur so um das Thema Wochenende und ich finde halt, mein Gehirn kann auch vormittags arbeiten.
Mhm. Meinst auch sonst, aber nicht so.
Du kennst ja Menschen, die arbeiten am liebsten nachts oder am späten Abend. Niemand möchte von mir etwas haben, was ich am Abend oder in der Nacht fertig gestellt habe. Niemand.
Ja, mir auch nicht. Ich mache das auch nicht mehr.
Ich kann es auch nicht. Also es ist halt einfach, das hat ja mit Erziehung und der Art, wie wir aufgewachsen sind, zu tun. Ich kann unglaublich gut am Vormittag arbeiten und am Nachmittag nicht mehr so viel und abends Tagesschau gucken. Du weißt ja, ich liebe Tagesschau.
Ja, ist der, ich weiß aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen.
Wo nimmst du denn deine Nachrichten her im Fernsehgerät?
Ich gucke kein Fernsehgerät. Ich habe nicht mal eins. Also ich hab nicht Fernsehen.
Aber na gut, du guckst alles über Streaming, also, ne?
Das meiste, ja. Ich lebe im Internet im Grunde. In meinen ganzen vielen Formen meines Lebens findet im Internet
statt. Kennst du noch Second Life?
Ja,
das war das nicht von IBM früher?
Ja.
Das war doch dieses virtuelle. Wer hätte gedacht, dass das mal Realität bei dir wird?
Hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist halt so. Und Tagesschau finde ich ist ein Medienzombie. Weil sie gucken alte Leute und richten ihren Tag danach ein und man darf die nicht anrufen zwischen 8 und Viertel nach 8.
Glaubst du jemals, dass ich zwischen 8 und Viertel nach 8 ans Telefon gehen würde? Also um 8 Uhr gehe ich ja sowieso nicht mehr ans Telefon, außer also, es könnte Notfall sein.
Tagesschau gucken oder Tatort gucken, das sind für mich, weiß ich nicht, wie das so, keine Ahnung, die Frau legt einem abends einen frischen Schlüpfer hin, so das ist auf der gleichen Ebene von antiquiert.
Heute Abend, wenn ich um 20 Uhr, Punkt 20 Uhr, übrigens mag ich auch nicht, wenn man die später guckt. Man könnte die hinterher noch mal in der Mediathek gucken, das macht nicht, mich
ne?
fertig.
Nein, das würde ich dann auch nicht machen.
Das ist wie ein Fußballspiel. Früher war mal so eine Werbung, die finde ich ziemlich witzig. Da hat ein Typ halt abends Sportschau gucken wollen. Und überall, wo er lang ging, hat er sich dann die Finger in die Ohren gestopft, damit ihm keiner die Fußballergebnisse sagen kann, die anderen schon im Radio gehört haben. Und dann ist eine Frau im Aufzug mit dem Wäschekorb und die sagt, Bayern hat 3-2 gewonnen gegen Dortmund. Und für ihn war der gesamte Tag im Eimer.
Das verstehe ich.
Deswegen würde ich Fußball immer nur gucken, wenn es stattfindet, und auch Tagesschau nur, wenn es stattfindet.
Das ist aber natürlich eine Aufzeichnung im Wesentlichen, ne? Die ganzen Filmchen, die da kommen. Außer die Leute, die da stehen, die sind da, glaube ich, live.
Genau, und das ist wichtig, weil die verräuspern sich da ja auch und verhaspeln sich mal ein bisschen. Und das möchte ich alles live miterleben.
Und für dich taktet es aber auch den Tag. Also es gibt die Zeit vor und nach der Tagesschau.
Genau, das ist die einzige. Und es gibt die Zeit vor und nach dem Aufstehen und dann gibt es die Zeit vor und nach Tagesschau. Das sind meine Anker am Tag.
Das war früher so im Privatradio, warum da überhaupt Nachrichten gesendet wurden, damit die Leute wussten, wann die Stunde voll ist. Also andere Aufgaben hatten die nicht.
Informationsgehalt?
Null.
Null.
Das kannst du gleich nachprüfen, indem die Leute eine halbe Stunde später gefragt wurden, was war in den Nachrichten, die wissen es nicht. Die sagen aber in allen Umfragen, für mich ist es wichtig, informiert werden über Nachrichten, obwohl die überhaupt keine Ahnung haben, was da läuft.
Ja, aber du kannst auch in der Umfrage nicht sagen, mir ist eigentlich scheißegal, Hauptsache da ist ein Klangteppich im Hintergrund und ob die reden oder Musik spielen, stört mich nicht.
Weil das Selbstbildnis der Menschen ist ein anderes als das, was sie sagen. Deswegen sind Umfragen auch so sinnlos, weil die Leute erzählen irgendeinen Scheiß, von dem sie gerne hätten, dass sie so wären, wie sie das sagen, was sie da gerade sagen.
Gleich kommt wieder deine Unschärferelation.
Ja, das ist übrigens deine Unschärferelation. Du hast das heute eingebracht.
Du hast ein Wort eingebracht, was du mir jetzt noch erklären musst. Und zwar, als wir gesagt haben, wie ist es mit Arbeiten und Nicht-Arbeiten, hast du mir ja aufgeschrieben, jawohl, früh und bis mittags was geschafft haben. Und dann kommt Partner-Subotnik.
Das mag ich gar nicht gerne. Subotnik ist ein Wort aus der DDR, kenne ich es, vielleicht ist es auch in der, ist ein russisches Wort. Das heißt, der freiwillige, unentgeltliche Dienst am Wochenende im Sozialismus. Der war natürlich null freiwillig. Also wir räumen jetzt alle mal den Park auf und jeder muss sich melden und alle, die sich nicht gemeldet haben, wurden öffentlich stigmatisiert. Und Subotnik ist also etwas, was man freiwillig, unentgeltlich, aber nicht gerne macht. Und wenn zum Beispiel Partner, in meinem Falle eine Frau, wenn die sagt, halt doch mal das Bild, was ich da an die Wand nageln will. Ich hol schon mal den Hammer und du stehst da wie ein Idiot und musst das Bild ewig halten, weil sie den Hammer nicht findet oder sich überlegt, zwischendurch nochmal Wäsche aufzuhängen, was immer. Also so eine Kackarbeiten. Also, und überhaupt.
Ich mag die Idee, wie du da Stunden mit dem Bild in der Hand stehst. Ja.
Oder halt mal gerade.
Während deine Frau sich überlegt, scheiße, ich muss ja noch einkaufen, komm wieder. Sagt, ich muss jetzt erstmal Zeug einräumen, es ist ja auch Gefriertruhenkram. Und du stehst und immer steh
mal mit
da,
dem Bild da. In der Hand. So ist Partner Subotnik. Überhaupt etwas halten. Halt mal gerade, halt mal fest. Das sind Sachen, die jeder Ständer, jeder sonst wie machen könnte. Aber da braucht man doch keinen Mensch für verschwenden, für solche Tätigkeiten.
Ich finde Ständer ist...
Hilf mir mal, Blumen einpflanzen. Ich meine, Blumen sind Sachen, die ich abmähe, aber nicht einpflanze.
Du kennst ja meine Liebe zu Blumen, von daher.
Ja, aber das sind jetzt nicht Schnittblumen, sondern so, welche im Garten lebende Blumen. Ja.
Gras.
Gras.
Oder Pflanzenblumen.
Gestrüpp. Ich finde, Gestrüpp muss man abmachen, wegmachen.
Wir haben ja so einen automatischen Mähroboter, der unterscheidet nicht zwischen Osterglocken, der macht
das
cool.
Das stimmt, den haben wir auch, das ist mein Freund. Also ja. Der Mähroboter ist ein guter Mensch, ja.
Ich finde, da ist das Wort Arbeit einfach auch gut gegliedert, weil der arbeitet bei uns auch nicht Samstag, Sonntag, der mäht nur in der Woche vormittags. Also ist ganz nach meinen Bedürfnissen eingestellt.
Mein Mähroboter hat ganz eigene Vorstellungen von seinem Pausenverhalten. Ich glaube, der ist in der Gewerkschaft, wenn nicht sogar bei Verdi. Also der macht ganze Tage nichts.
Meiner muss sich bei so einer Selbstmord-Hotline ab und an melden, weil ich weiß nicht, wo er manchmal hinfährt, sich festfährt und dann mit Lama-Batterie in der Ecke liegt. Aber egal.
Ja, die haben Todestrieb, ihre Mähroboter, das stimmt. Ja.
Okay, dann würden wir doch einfach sagen, das Thema Arbeit geben wir ab an die Mähroboter und anderen Roboter dieser Welt. Und wir reden weiter in dieses Mikrofon.
Genau.
Pension Alcatraz.